So, okay, wir sitzen jetzt hier bei Radio Tonkuhle und beschäftigen uns die nächste Stunde unter dem Thema der Kulturmahlzeit mit dem Thema Thriller. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dass ich hier jemanden interviewen darf, der tatsächlich hier maßgeblich kreativ der Schreiber dieses Pamphlets ist. Ich muss die Geschichte eigentlich nochmal genauer erzählen, warum ich hier überhaupt sitze. Aber ich will Ihnen erstmal vorstellen, mit wem haben wir es zu tun? Mit Herrn Fabian Elfeld. Wir duzen uns schon, wir haben uns kennengelernt, die Geschichte kommt dann auch noch. Hallo Fabian.
Ja, hallo Elli. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja.
Es war eine Idee, mal einen Thriller, den du geschrieben hast, mal anders zu präsentieren. Du kamst auf mich zu, wir haben uns kennengelernt auf einer Firmenveranstaltung, auch dazu kommen wir noch. Und da hast du gesagt, Mensch, wie können wir denn sowas mal vermarkten? Geht das denn überhaupt? Ich habe die Idee gehabt zu sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir so ein Krimi, so ist ja kein Krimi, hast du gesagt, Krimi ist ja ein Thriller.
Genau, ja. Richtig. Beim Krimi ist immer so ein bisschen mehr das Whodunit in dem Zentrum, nämlich rauszufinden, wer der Mörder war. Das ist hier relativ einfach, weil die Mörderin von Anfang an eine sehr prominente Rolle spielt.
Ja, ich gebe zu, ich habe schon gelesen, ein wirklich spannendes Werk und hat mich fasziniert und angeregt, auch mal eine Illustration dazu zu erstellen und einen ganzen Film drüber zu drehen, sozusagen so Ausschnitte mit einer wunderbaren Sprecherin vom TFN, mit der Antonia Titel. Auch nochmal viele Grüße von unserer Seite hier an Antonia, die das wirklich hervorragend gelesen hat. Werden wir auch gleich noch hören. Aber Fabian, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Was machst du und warum schreibst du überhaupt?
Ja, warum ich schreibe, ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten. Letzten Endes ist das, glaube ich, weil ich ein großer Besserwisser bin. Ich habe mit ungefähr 16 Jahren angefangen zu schreiben, weil ich schon immer sehr viel und sehr gerne gelesen habe. Und jeder kennt das wahrscheinlich, man liest eine Geschichte, man findet sie total toll. Aber es gibt auch immer Dinge, die einem nicht gefallen. Sei es das Ende, sei es zwischendurch irgendwas, sei es, dass zwischendurch ein Charakter etwas tut, von dem man denkt, den hatte ich mir nicht so vorgestellt. Das geht so nicht, das ist so nicht in Ordnung. Und das hat bei mir immer den Drang geweckt, mal auszuprobieren, was eigentlich passiert, wenn ich selbst eine Geschichte schreibe. Weil ich dachte, Mensch, das kannst du doch besser, das kann ja so schwer nicht sein. Die machen das ja auch alle nicht besonders gut. Und dann habe ich meine erste Geschichte geschrieben und habe festgestellt, es ist doch ziemlich schwer. Und nee, du kannst das nicht besser. Diese erste Geschichte zeige ich auch niemandem. Es gibt, glaube ich, 2, 3 Leute, die kennen. Ich hoffe, sie erinnern sich nicht mehr dran. Aber die Übung, wie in allen Fällen, macht einen großen Unterschied und ich habe seitdem kontinuierlich immer weitergeschrieben. Der Thriller, über den wir heute reden, hat 2004 seinen Anfang genommen. Das ist inzwischen, man will es immer gar nicht glauben, es ist 9 Jahre her. Wir sind inzwischen schon wieder in einem ganz anderen Jahrzehnt und hat seitdem auch viele Wandlungen und Veränderungen überstanden. Es sollte ursprünglich mal eine Geschichte mit Zombies werden, ganz am Anfang. Die Zombies sind dann aber nicht aufgetaucht, wie das beim Schreiben manchmal so läuft. Die Figuren machen nicht ganz das, was man sich ursprünglich vorgestellt hatte. Und auf diesem langen Werdegang hat sich natürlich auch noch vieles entwickelt. Insofern hoffe ich, dass der sich etwas besser sehen lassen kann als die erste Geschichte, von der ich jetzt sprach. Ja, wie man hört, ich kann von der ganzen Geschichte nicht leben. Das ist nämlich meine erste Veröffentlichung. Und muss aber trotzdem regelmäßig essen. Deswegen betreibe ich ein Sanitätshaus in Hannover derzeit. Also wir versorgen Menschen mit Rollstühlen, mit Prothesen, mit Sondenkost oder auch mit Wundversorgungsmaterial. Und das machen wir sehr freundlich, sehr gut und sehr schnell. Aber ich habe halt noch diese zusätzliche Leidenschaft, dass ich nicht anders kann, als jeden Abend, wenn ich nach Hause komme und jedes Wochenende noch Geschichten zu schreiben. Einfach, weil die Ideen plötzlich da sind, weil ich eine Szene vor mir sehe und weil ich einfach denke, Mensch, wie geht das jetzt weiter? Was passiert da jetzt? Was machen die?
Ja, da sind wir auch schon beinahe bei der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Die meisten hier in Hildesheim kennen mich als Helly Hofmann, als den Musiker oder auch den Künstler hier. Aber ich bin mit meinen Kids Weihnachten unterwegs gewesen. Das ist vielleicht auch für die Hildesheim aber ganz interessant. Und habe gesagt, lass uns mal ein bisschen Straßenmusik machen. So wird das Geld verdient hier auf der Straße. Mehr so als Joke oder sozusagen mal den Kids zu zeigen. So schwierig ist das, Geld zu verdienen. Mit Straßenmusik bei 11 Grad minus. Und wen lernen wir kennen? Deine Geschäftsführerin.
Ja, ich würde das auch total gerne mal machen. Ich bin aber leider total unmusikalisch. Vielleicht kann ich mal zu einer Straßenlesung mitkommen.
Ich bin mir sicher, dass du sehr, sehr kreativ bist. Und das muss in der Musik sein. Du zeigst das durch das Schreiben und ich finde, dass mich halt das fasziniert. Also ich habe deine Geschäftsführerin kennengelernt und die hat gleich gesagt, Mensch, das musst du mal, könnt ihr nicht bei uns auf der Firmenveranstaltung spielen? Und gesagt, getan. Im Februar gab es dann die Weihnachtsfeier und wir haben das gemacht und wir haben uns kennengelernt. Und dann erzähltest du mir so nebenbei, ja Mensch, ich schreibe auch noch Thriller. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Du hast auf mich gar nicht den Eindruck so gemacht, als würdest du hier so ein, wie man sich das immer so vorstellt, das ist jetzt so ein Thriller-Buchautor, der der sieht auch so aus wie seine Protagonisten.
Nein, ich versuche ja manchmal seriös zu wirken.
Nein, das können jetzt die Hörer nicht sehen. Ne? Also total, dieser Fabian wirkt völlig seriös. Aber wenn man die Geschichte liest, man ist total fasziniert, bekommt eine Gänsehaut und man weiß gar nicht, wenn man den mal kennengelernt hat, richtig, dass das der Autor dieser Geschichten ist. Also so haben wir uns kennengelernt. Das war die kurze Geschichte zum Kennenlernen. Wir haben da, wie gesagt, Musik gemacht, die wir jetzt auch mal einspielen wollen. Und ich habe einen Titel von uns rausgesucht, den ich damals für eine sehr, sehr und auch eigentlich noch heute für eine sehr, sehr interessante Beziehung geschrieben habe. Also immer noch gültig. Where are we going? Ich glaube, das passt ganz gut. Where are we going? Where is the land? It's a long time without knowing, baby. And how will it end? Like the highest mountain, lost in a deep blue sea. Where are we going? So, das war der Titel Where Are We Going? Und wohin gehen wir? Wo geht die ganze Reise hin? Fabian, wo geht denn dieser Thriller, dein Schreiben, wo soll das denn mal hingehen? Also für dich jetzt, auch vielleicht beruflich oder auch privat, wie auch immer.
Ja, wo soll das mal hingehen? Vielleicht kennt einer unserer Hörer die Fernsehserie Castle. Da spielt Nathan Fillion, der Captain aus Firefly, ein Autor, der eine Polizistin mitbegleitet und daraus seine Inspiration für seine Thriller bezieht. Und ich denke, ungefähr da will ich gerne mal hin. Ich will so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss ansonsten und einfach nur noch für meine Literatur leben kann, für mein Schreiben. Und das ist sicherlich ein Traum, der für ganz, ganz viele Schriftsteller nicht in Erfüllung geht. Ich fürchte, rein statistisch gesehen werde ich wohl einer davon sein. Aber das ist ja kein Grund, nicht weiter zu träumen. Und wie gesagt, ich habe ohnehin keine Wahl. Ich muss das schreiben und ich freue mich dran. Wenn ich dazu noch Geld verdiene, ist es schön. Und wenn nicht, dann weiß ich zumindest, ich habe die Geschichten geschrieben und fühle mich selbst wohl damit. Und wenn noch ein paar andere Menschen Freude dran haben, dann reicht mir das zur Not auch.
Was ich so spannend bei dir finde, ist, dass du die Dinge so immer aus mehreren Perspektiven angehst. Mhm. Also du liest viele Bücher auf Englisch, du schreibst auch auf Englisch, hast du mir gesagt. Mhm. Also das ist auch für dich überhaupt kein Hinderungsgrund, die Sprache, keine Sprachbarrieren. Das ist also schon mal etwas, wo ich sagen kann, da bist du bei uns Musikern eigentlich schon direkt aufgehoben, wo wir auch manchmal gar nicht wissen, welche Sprache sprechen wir jetzt, weil so viele Nationalitäten mitspielen. Mhm. Und du machst daraus was ganz Eigenes. Das finde ich klasse und vor allen Dingen auch alleine. Du schreibst ja alleine an den ganzen Büchern, an den Thrillern. Und das hat mich auch so fasziniert. Wie kommt man denn so auf die Ideen?
Wie kommt man auf die Ideen? Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist eine Frage, die vielen Autoren gestellt wird und vor der viele auch Angst haben, weil die einerseits schwer zu beantworten ist, andererseits ganz einfach. Also wenn wir jetzt mal bei der Geschichte bleiben, über die wir heute reden, Discordia Incorporated. Das war einfach eine Szene, die plötzlich da war. Ich hatte diesen Gedanken, ich sah das quasi vor meinem inneren Auge, da ist diese Reporterin, die sitzt im Archiv, die wühlt da durch irgendwelche Akten und schreibt ihre Geschichte und oben auf einem der Schränke sitzt jemand und sieht ihr zu. Und irgendwann meldet sich diese Person und sagt dann, sagen Sie mal, was Sie da machen, ist Ihnen eigentlich klar, dass das auch Konsequenzen hat. Und von da an sollte sich die Geschichte eben weiterentwickeln. Und das sind einfach so Ideen, wahrscheinlich setze ich die unbewusst zusammen aus Episoden von Filmen, die ich irgendwo mal gesehen habe. Wahrscheinlich sind da ganz viele Einflüsse mit drin, die mir gar nicht so bewusst sind. Aber subjektiv aus meiner Wahrnehmung heraus sind sie einfach plötzlich da. Zu Discordia Incorporated gab es, das kann ich vielleicht noch erwähnen, eine recht konkrete Inspiration noch. Ich habe den Film Collateral gesehen. Das ist ein wunderbarer Film mit wie heißt der noch? Tom Cruise,
ja.
Der vor allem jetzt noch für seine Mitgliedschaft bei Scientology bekannt ist und der auch viele nicht so dolle Filme gemacht hat. Aber ich finde, in Collateral spielt er wirklich ganz wunderbar. Da spielt er nämlich auch einen Auftragsmörder, Vincent. Und in diesem Film fand ich das ganz faszinierend dargestellt, wie dieser Vincent einerseits ja wirklich das volle Leben hat. Dieser Mann kann unheimlich sympathisch und charmant auftreten und der hat sich vor nichts zu fürchten, der hat viel Geld, der kann eigentlich zufrieden sein. Aber er weiß trotzdem mit seinem Leben nicht so richtig anzufangen und das ist eigentlich auch der Clou am Ende des Films, dass es ihm eigentlich alles egal ist und ihm alles gar nichts bedeutet. Und ich finde einmal, dass Tom Cruise diese Figur unheimlich gut verkörpert in dem Film und dass das Skript damit auch sehr gut arbeitet. Und ich hatte die Szene, die ich gerade erwähnte, schon im Kopf, aber wirklich, nachdem ich den Film gesehen hatte, habe ich dann gedacht, das ist eine Figur, an der ich mich orientieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Skript zu dem Film abgeschrieben habe, aber das ist sicherlich ein Einfluss, bei dem auch mir bewusst ist, dass ich den sehr stark verarbeitet habe. Es gibt in der Geschichte auch ein paar Anspielungen auf den Film.
Ja, mir ist immer aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass du so in der Lage bist, einmal, du musst ja ein Mensch sein, der ganz genau beobachtet. Das hat mich schon so fasziniert. Und das sieht man dir gar nicht erst so an. Man kommt so rüber, so, ich will nicht sagen so trockener, aber so ein bisschen, so wie vorhin schon gesagt, ein bisschen seriöser. Und klar, Sanitätshaus, ne, leitest so ein Sanitätshaus, schreibst an deiner Dissertation. Ne. Was ist das für ein Thema?
Für die Dissertation.
Ja.
Kennt kein Mensch. Umweltinformationsgesetz.
Ja.
Genauer gesagt Aarhus-Konvention. Das ist wiederum eine internationale Konvention, auf deren Basis dann die EU eine Richtlinie erlassen hat, die wiederum Deutschland verpflichtet, ein Umweltinformationsgesetz zu erlassen. Das wiederum bei uns natürlich als Bundes- und dann noch in 16 Landesfassungen existiert. Ich soll wahrscheinlich jetzt noch weiter ausführen, welche Konsequenzen.
Nein, ist alles okay. Ich hatte das nur so interessiert, oder das ist jetzt für die Hörer ja auch mal ganz interessant, wenn man mal diesen Kontrast, wahrscheinlich ist das ja auch so eine Art von Kompensation. Ne? Wenn man so schreibt oder wenn man sich so eine Arbeit aussucht, dann braucht man ja auch manchmal so ein anderes, so eine Art Gegengewicht, oder wie siehst du das?
Ja, das kann durchaus damit zusammenhängen. Also ich glaube, von Udo Lindenberg ist dieser Spruch, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Und ich denke, das Problem haben wir ja alle. Wir alle müssen uns in unserem Verhalten danach orientieren, mit wem wir gerade zusammen sind. Bei dem einen sind wir so, bei dem anderen sind wir so. Und selbstverständlich, wenn ich zu einem Kunden rausfahre oder mit Mitarbeitern eine Besprechung führe, dann muss ich manches zurückhalten, was mir gerade so als verrückte Idee in den Kopf kommt, weil nun mal einmal schon mit dem Beruf des Schriftstellers, aber auch mit manchen verrückten Ideen ein gewisser Ruf einhergeht, den ich gern vermeiden möchte gegenüber Leuten, die ernsthaft mit mir zusammenarbeiten sollen. Da hilft es natürlich, wenn ich andererseits dann im Privaten die Möglichkeit habe, das einfach komplett frei zu verarbeiten. Mhm. Und gut, das Schöne, wenn man selbst Geschichten schreibt, ist natürlich, man kann da einfach alles machen, was man gern möchte. Man kann einfach mal alles aufschreiben. Mhm. Und es ist trotzdem, das ist vielleicht auch ganz interessant für dich, für diejenigen, die es noch nie versucht haben, wenn es davon überhaupt welche gibt. Ich habe immer das Gefühl, jeder Zweite mindestens hat sein eigenes Buch noch in der Schublade hier in Deutschland. Aber für diejenigen, die da gar keinen Bezug zu haben, es ist nicht so, dass man als Schriftsteller unbedingt vorher weiß, was passiert. Also das Schreiben ist für mich manchmal eventuell noch spannender als für den Leser das Lesen. Und häufig bin ich auch überrascht, was dann so bei rauskommt.
Aha, siehst du, das finde ich ganz gut. Also gerade dieses ist ja nicht konzeptionslos, aber es ist schon, es ist schon frei. Du gehst da schon sehr frei ran. So vergleichbar mit der abstrakten Malerei, dass man sagt, mal gucken, ich drehe das Bild am Schluss nochmal und dann gebe ich den letzten Akzent drauf. So mache ich das auch manchmal.
Ja,
ja, also vielleicht ist das auch diese Affinität, vielleicht gefällt mir das auch gerade, so wie du an die Dinge rangehst. Wir können jetzt mal die Antonia nochmal hören. Die hat es geschafft, wirklich. Ich habe ihr einfach nur mal das Skript gegeben von dir, ein paar Auszüge, und habe sie mal gebeten, das mal zu versuchen, erstmal zu verstehen, dass sie sich kurz eingelesen hat. Aber dann ist sie ganz frei rangegangen, eben als Schauspielerin, und hat mal ein paar Ausschnitte gelesen. Und hört da mal rein.
Sie erinnerte sich an das kleine Mädchen in einem viel zu großen Kleid mit Bildern von Katzen darauf. Dieses Mädchen war in ihrem Briefing nicht aufgetaucht. Niemand hatte gewusst, dass es in Junkers Haus war. Trotzdem stand es plötzlich vor ihr, sah zu ihr auf und sagte: »Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo meine Mutter ist?« Sie sprach es so sorgfältig, als hätte sie diese beiden Sätze in mühevoller Arbeit auswendig gelernt und ihre Aussprache perfektioniert. Die junge Frau hatte ihre Pistole eingesteckt und dem Mädchen mit einer routinierten Bewegung das Genick gebrochen. Es war ihr auf sonderbare Weise unangebracht vorgekommen, eine Vierjährige zu erschießen. Kinder hatten einen besonderen Platz in ihrem Herzen.
So, ja, das war die Antonia und liest das, was eben der Fabian Elfeld geschrieben hat. Und ich bin immer noch ganz begeistert. Ich verrate natürlich nicht so viel. Was würdest du jetzt verraten von dem Thriller? Was kann man sagen?
Was macht die Leute neugierig? Darüber denke ich schon nach, seit wir angefangen haben, uns zu unterhalten. Was kann ich eigentlich verraten und was kann ich nicht verraten? Discordia Incorporated ist eine Geschichte über eine junge Frau namens Lenore. Und Lenore ist mit ihrem Job nicht mehr ganz zufrieden. Sie macht den eigentlich gerne und sie weiß nicht, was sie ohne diesen Job wäre. Aber sie merkt, dass sie dem gesundheitsbedingt nicht mehr ganz gewachsen ist. Und ihr Arbeitgeber merkt das auch. Und das ist vielleicht eine Situation, die viele von uns kennen und die für die meisten von uns zwar schlimm, aber nicht unbedingt lebensbedrohlich ist, was daran liegt, dass die meisten von uns nicht hauptberufliche Auftragsmörder sind. Und man bekommt natürlich dann als Profikiller keine Abmahnung von seinem Arbeitgeber, wenn der mit einem nicht mehr einverstanden ist, sondern man bekommt zum Beispiel eine Falle gestellt oder man bekommt eine Kugel zwischen die Rippen. Und das ist im Grunde jetzt der Aufbau der Geschichte. Wir haben als zentrale Figur die besagte Auftragsmörderin Lenore, was übrigens auch, behaupte ich jetzt mal, einer der Gründe ist, aus denen ich diese Geschichte im Eigenverlag veröffentliche. Denn es ist natürlich nicht allgemein zugänglich, sich mit einer Figur zu identifizieren, die hauptberuflich Menschen tötet und die, anders als wir jetzt, wenn wir zum Beispiel an die Figur Dexter denken, die im Fernsehen ja sehr erfolgreich ist, als geisteskranker Serienmörder auch, Dexter hat einen Ehrenkodex. Dexter tötet nur Menschen, die selbst andere Menschen getötet haben. Das ist bei Lenore nicht der Fall. Die ist tatsächlich eine eiskalte Soziopathin. Die hat kein Mitgefühl mit ihren Opfern. Und es gibt zum Beispiel so eine Szene, die finde ich persönlich sehr denkwürdig. Da sehen wir im Rückblick, wie sie im Haus eines ihrer Ziele einem Kind begegnet. Und das Kind fragt sie, wo ist meine Mutter?
Ja.
Und Lenore erinnert sich daran dann, wie sie diesem Kind das Genick gebrochen hat.
Ja.
Weil sie einfach der Meinung war, eine Kugel ist für die Situation nicht angemessen.
Kann man nicht sehen, ich kriege eine Gänsehaut. Guck.
Ja.
Ich kann mich dran erinnern.
Genau, weil sie eben sagt, eine Kugel kam ihr in dem Moment so unpersönlich vor, denn Kinder haben einen besonderen Platz in ihrem Herzen.
Ja, das fand ich. Oh, und noch eine Gänsehaut hinterher. Nein, das ging mir auch so. Ich gebe zu, ich bin gar nicht der Mensch, der so viel viele Thriller gelesen hat oder liest, mehr Fachlektüre oder Fachzeitschriften vielleicht. Das Übliche würde ich beinahe mal sagen, aber ich würde mich nicht als denjenigen bezeichnen, der so unglaublich belesen wäre. Aber du hast mir wieder, also es hat mir wieder Spaß gemacht, du hast mich animiert und ich habe mir gedacht, Mensch, schick mir doch noch mal was. Und die andere Kurzgeschichte, die du mir dann darüber geschickt hast, die kann man so zwischen zwei Tassen Kaffee mal schnell durchlesen. Mhm. Und ist, finde ich, auch unglaublich schön. Einmal kommt es meinem Leben so entgegen, man kann das schneller konsumieren, aber mit Tiefgang. Mhm. Ja. Und also das hat mich schon so fasziniert. Wir können dann reinhören, was über den Charakter von Lenore noch zu sagen ist. Da haben wir auch noch ein paar schöne Passagen, wie sie ihre Umwelt wahrnimmt. Und ich finde es wunderbar, wie du es ausdrückst und wie die Antonia das jetzt hier liest.
Ich nehme an, dass ein paar Stunden Leben einiges wert sind, wenn man weiß, dass man nicht mehr hat. Und ich nehme an, dass Sie lieber morgen früh sterben wollen, als jetzt gleich. Ich nehme an, dass Sie noch einen Sonnenaufgang sehen wollen. Und ich nehme an, dass Ihnen klar ist, dass man auf relativ angenehme Weise sterben kann. Oder eben nicht. Männliche Serienmörder töten meistens, um bestimmte Fantasien auszuleben und weisen ihren Opfern darin eine bestimmte Rolle zu. Oft auch zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Weibliche Serienmörder haben in der Regel keine erotischen Gewaltfantasien und brauchen auch nicht das Gefühl von Überlegenheit. Sie haben meistens auch keine bestimmten Rituale und foltern ihre Opfer nicht, sondern gehen viel zielorientierter vor.
Ja, ich hoffe, da sind jetzt schon mal ein paar neugierig geworden. Wo kann man denn jetzt dieses Werk jetzt bekommen?
Im Wesentlichen bei Amazon. Also Amazon.de wahrscheinlich für die meisten unserer Hörer, aber es müsste verfügbar sein auch in allen europäischen Amazon-Stores oder direkt über die Seite createspace.com.
Okay, CreateSpace ansonsten, zusammengeschrieben?
Oder? Genau, genau. CreateSpace, ein Wort, wie Create erschaffen und Space Raum, .com. Und wer sich das alles nicht merken will, kann auch einfach über www.fabianelfeld.com, ebenfalls alles durchgeschrieben, die Links zu den Geschichten finden. Und eventuell dann auch noch ein paar neue Leseproben, wann immer ich an neuen Geschichten arbeite und da was anzukündigen habe.
Ja, und natürlich auch auf YouTube, da hatte ich die Ehre. Ich durfte das Buch illustrieren und habe einen kleinen Trailer zusammengeschnitten. Und den findet ihr natürlich auch auf YouTube unter der Abkürzung entweder Fabian Elfeld, einfach eingeben, Elfeld mit einem L.
Ne? Ah ja, richtig, das muss ich auch noch, genau, das wird gerne Elfeld, falsch geschrieben.
Ja, genau. Ja, genau. Und, aber ansonsten auch unter dem Titel Discordia und dann Inc., also INC. Geschrieben. Na, wenn ihr das eingebt, dann findet ihr auch dort genug Hinweise. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was postet darüber. Schreibt mal eure Eindrücke, das interessiert uns. Wie kommt da die ganze Story rüber? Wie kommt dieser Trailer rüber? Und so, das würde uns schon sehr, sehr interessieren. Fabian, woran arbeitest du jetzt?
Jetzt gerade schreibe ich einmal einen englischen Fantasy-Roman. Also man merkt, ich bin in den Genres nicht so sehr festgelegt. Das Letzte, was ich vorher gemacht habe, waren eigentlich alles Thriller, die sehr in der realen Welt verhaftet sind. Die Kurzgeschichte, die du gerade ansprachst, ist so eine Mischung aus Fantasy, vielleicht Urban Horror oder sowas in der Richtung. Und jetzt gerade schreibe ich eine englische Fantasy-Geschichte, die ich auch sehr vielversprechend finde. Es geht um Engel und um Steampunk und um eine... Wie würde man sagen, eine Nonne? Nein, ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Einen weiblichen Mönch oder sowas in der Art, der an einem entfernten Außenposten das Verschwinden ihres Vorgängers untersuchen soll und dabei, sage ich mal, auf große Weiterungen stößt, die viele ihrer bisherigen Vorstellungen über die Welt, in der sie lebt, in Frage stellen. Ganz spannende Geschichte, finde ich, sehr sympathische Figuren, was für mich eigentlich immer das Wichtigste ist. Wenn ich die Figuren nicht mag, kann ich nicht über sie schreiben. Und ich habe da bisher sehr, sehr, sehr positives Feedback zu bekommen. Also ich freue mich richtig drauf, wenn die Geschichte fertig ist und ich die irgendwo anbieten kann.
Ja, also ich mich auch schon, wenn da wieder was Neues kommt. Aber wie gesagt, nochmal zu Discordia zurückzukommen. Mich hat diese Geschichte fasziniert, besonders dieser Anfang. War ich ja wirklich sehr überrascht. Und ich glaube, das polarisiert auch. Man merkt sofort, halt hier ist, das ist kein Mainstream, der hier geschrieben wurde. Mhm. Sondern hier hat jemand mit einem ganz starken eigenen Charakter und einer ganz eigenen Sichtweise, so egal, ob das jemand kauft, oder nicht, geschrieben. Und das finde ich eigentlich, das macht so, ich würde mal sagen, den Jazz bei dir aus, dass man sagen kann, egal, ne, wir leben ja so ein bisschen in einer Welt, wo wir uns auch so Sparten, Genres leisten können und auch müssen, glaube ich. Und das stelle ich bei dir immer wieder fest, dass du das auch machst und auch in deiner Firma, mit deinem Sanitätshaus Terraske auch eine ganz andere Sichtweise favorisiert. Und das ist das, glaube ich, was wir auch brauchen. Ne? Also du hast ja schon gesagt, es könnte mal dahin gehen, dass du auch davon leben kannst und dass alles andere nicht mehr brauchst. Aber ich habe so das Gefühl, dass alles, was du machst, das tut hier allem sehr, sehr gut. Also dein synergetisches Denken.
Ja, ich glaube das auch. Und ich habe ja auch Spaß an allen Tätigkeiten, die ich ausübe. Es ist ja jetzt nicht so, dass mir die Arbeit für das Sanitätshaus Terraske keinen Spaß macht. Das ist auch eine wunderbare Sache mit wunderbaren Menschen auch. Und es ist sicherlich ein gutes Gegengewicht. Denn wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt, das kenne ich manchmal von Urlauben und Wochenenden, und da auf den PC starrt, da hat man manchmal auch irgendwann keine Lust mehr. Denn das ist, glaube ich, das, was viele Menschen vergessen, wenn sie sich wünschen, ihren Traumberuf zu erleben. Alles, was man für Geld macht, ist am Ende Arbeit. Und alles, was man für Geld macht, muss am Ende mal fertig werden. Das kann es dann unter Umständen auch schon wieder unangenehm machen und einem die Sache verleiden. Insofern bin ich im Moment vielleicht ganz glücklich mit der Situation, dass ich einerseits eine Erwerbsarbeit habe und andererseits ein Hobby, von dem es mir vielleicht gelingt, zumindest einen Halbzeit-Teilzeitberuf draus zu machen. Aber ob ich mich da wirklich nach großen Veränderungen sehen muss, weiß ich gar nicht.
Ja, das finde ich, ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht. Wenn das einfach so weitergeht, dann entstehen da wunderbare Geschichten, die für jeden nachvollziehbar sind. Vielleicht auch jetzt wie die nächste Musik, die wir reinspielen, auch eine Eigenkomposition. Spielen Sie erstmal rein, ich sage gleich was dazu.
Now I'm not feeling ill at all. I promised myself to treat myself and withered a newborn towel. Climbing to the top, withdrew myself off in an effort to make it clear to whoever water's like when you shattered, left standing in the lurch. At the church where people say, in my goodest time, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go as I did on my home alone again. Naturally, to think it only yesterday, while the chief were bright and gay, looking forward to bottle wood. To the ruler was about to play, but as if it knocked me down, reality came around. Without so much as a mere touch, cut me into little pieces, now leaving me to die. Talk about God and His mercy. Well, if He really does exist, then why did He desert me? It's in my hour of need. I'm truly hidden here, alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in a world that can be mended, left unintended. Never wishing to hide my tears. 65 years old, my mother got rest her soul. Couldn't understand why the only man she ever loved had been taken. Now leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement for me, no words were ever spoken. And when she burst away, I cried and cried all day, alone again, naturally, alone again, naturally.
Ja, das war ein Song von Gilbert O'Sullivan, natürlich nicht von Gilbert O'Sullivan, sondern den habe ich in meiner Band Feel eingespielt. Nochmal übrigens mit Eddie Philipp am Schlagzeug und ein paar anderen Leuten, die hier in der Szene auch nicht ganz unbekannt sind. Alone Again, das ist manchmal, fühlt man sich dann auch ganz alleine im Internet, ne, ganz verloren, das als Stichwort mal reinzuwerfen. Es gibt ja sogenannte Blogs und du schreibst ja auch, du postest viel, du kennst dich da am besten aus. Kannst du den Hörern mal erzählen, so wie geht man denn da, wie gehst denn du damit um, so als Internet, als Kommunikationsvermittler?
Ja. Ja, gerne. Also ich finde, das ist für mich ein ganz faszinierendes Thema, denn ich habe das vorhin gesagt, zumindest angedeutet, Geschichten zu schreiben ist das eine, aber wenn sie niemand liest, dann fühlt man sich so ein bisschen eigenartig. Ich weiß gar nicht, irgendeiner von den Samstagnacht-Comedians hat das, glaube ich, mal gesagt. Ohne Publikum ist es halt wie onanieren, kann auch Spaß machen, aber hinterher sagt dir niemand, wie scheiße du wieder warst.
Und ja, hör mal jetzt mal Fabian, richtig, der kann wirklich in jede Richtung und das macht es so spannend.
Ja, und deswegen habe ich im Jahr, ich müsste 2009 gewesen sein, glaube ich, mir mal gedacht, wenn alle bloggen, warum kann ich das nicht auch? Und da könnte ich doch auch mal meine Geschichten veröffentlichen und gucken, was da zurückkommt.
Ja.
Damit habe ich dann angefangen, habe die dort als Fortsetzungsromane sozusagen veröffentlicht, immer so Kapitel von 5-6 Seiten meistens und habe da, sage ich mal, so eine treue Leserschar von so 5-7 Kommentatoren um mich gesammelt, die dann immer was dazu schreiben. Man weiß das immer nicht bei Blogs, man hat meistens viel mehr Leser als Kommentatoren. Wer jetzt genau welche Artikel liest, weiß ich nicht genau. Ich schreibe auch andere Dinge dort. Und das Feedback ist für mich einfach unheimlich interessant. Und was ich an Blogs außerdem auch faszinierend finde, ist natürlich einfach die Interaktivität und das gemeinsame dran arbeiten. Denn es gibt andere Blogger, die dann wieder aufnehmen, was man selbst geschrieben hat. Ein paar zum Beispiel meiner Ideen hat ein inzwischen sehr bekanntes Blog namens Der Postillon aufgenommen. Mhm. Der wurde inzwischen auch schon in der ARD hin und wieder mal zitiert und die Süddeutsche hat kürzlich ein Interview mit ihm gemacht. Stefan Sichermann ist das. Den kannte ich noch, als er noch ganz klein war. Da war er, glaube ich, noch gar nicht so viel größer als ich. Inzwischen ist er der absolute Superstar unter den deutschen Bloggern. Der hat ein paar Ideen von mir übernommen, wo man sich natürlich auch immer ein bisschen gebauchpinselt fühlt. Das ist eine wunderbare Sache und halt die Möglichkeit für mich dort, ohne dass ich mir irgendwelche großen Gedanken machen muss, um Veröffentlichungen, um Verlage oder irgendwas, meine Geschichten zu veröffentlichen. Vor kurzem habe ich sogar mal einen meiner Fortsetzungsromane interaktiv gemacht. Da habe ich nach jedem Kapitel 4 oder 5 Fragen gestellt, die alternativ zu beantworten waren. Also ich habe jetzt auch nicht zu viel Freiheit gelassen, sonst wird es ja doch zu abartig. Aber ich habe die Leser entscheiden lassen, was, wo, wie, wann passiert. Und das war auch ein ganz interessantes Erlebnis, weil ich dadurch eben auch auf Ideen kam, die ich sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätte.
Ja.
Ganz interessante Sache. Einmal ich schreibe auch hin und wieder Gedichte in dem Blog, die dann sehr gerne auf Englisch, einfach weil Englisch sich meistens schöner reimte als Deutsch. Das kennst du ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Genau, ja. Und das hat sogar einer meiner Leser mal vertont und hat da einen Song drüber geschrieben.
Ach.
Der war zu der Zeit wohl noch ein Fan von mir. Irgendwann später hat er dann aufgehört und hat wüste Beschimpfungen in einen Kommentar unter einer meiner Geschichten geschrieben. Ich soll bloß meinen Hauptberuf nicht aufgeben, ich könnte ja gar nicht schreiben. Und dann war er weg. Ich weiß nicht genau, was ich dem getan habe.
Vielleicht wäre das mal eine Story für dich. Also wir machen das ja auch gerne so. Ne? Wir haben was erlebt und wir verarbeiten das dann künstlerisch. Ne?
Ja, genau, ja. Eventuell.
Ne? Aber mach keinen Auftragsmörder draus, wir brauchen dich noch. Aber ich finde das schon sehr spannend. Ne? Ja, es gibt skurrile Leute, die man im Internet kennenlernt.
Ne? Jede Menge, ja.
Ist das nicht diese Anonymität, ne? die es auch ermöglicht überhaupt, dass die Leute mal ganz anders sind, als sie vielleicht sind?
Sicherlich ist das häufig so. Ist für mich ja auch so. Also ich schreibe dieses Blog unter einem Pseudonym, nicht unter meinem richtigen Namen. Einfach, ja, weil ich einen Beruf ausübe und weil ich bei meinem Blog wiederum meine persönliche Meinung auch ungefiltert ausdrücken will. Ich will nicht permanent drüber nachdenken müssen, was denken jetzt Kollegen von mir? Was denkt vielleicht ein Kunde, der das liest? Was denkt vielleicht jemand, der sich dafür interessiert, bei Terraske sich zu bewerben und dann erstmal uns googelt und dann guckt, ach Gott, jetzt hat der Chef da gerade wieder dies oder jenes geschrieben, da bin ich ja völlig anderer Meinung.
Ja.
Dann hält er mich bestimmt für einen Idioten, damit will ich nichts zu tun haben. Und das alles will ich gerne vermeiden, das will ich mir nicht antun. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, will ich mich auch nicht zensieren. Und deswegen schreibe ich das zum Beispiel unter einem Pseudonym. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Viele Leute denken bei der Anonymität im Internet erstmal an die berühmten Trolle, die dann irgendwelche Leute in den Selbstmord mobben. Das ist natürlich eine Missbrauchsmöglichkeit. Wie jedes Instrument kann auch Anonymität missbraucht werden. Aber ich denke, sie ist für viele auch ein sehr nützliches Instrument. Denn viele von uns habe ich ja vorhin gesagt, die Notwendigkeit, verschiedenen Menschen verschiedene Aspekte ihrer Persönlichkeit zu zeigen und wollen nicht, dass alle Menschen alle Aspekte ihrer Persönlichkeit zu Gesicht zu bekommen. Ich würde behaupten, dass das partiell allen von uns so geht. Wir sind gegenüber unserer Großmutter anders als gegenüber unserer Freundin, anders als gegenüber unseren Kumpeln, wenn wir abends mit denen ein Bier trinken gehen. Und das ist im Internet nicht anders, wenn ich dort auftrete. Da will ich vielleicht auch verschiedene Aspekte meiner Persönlichkeit zeigen. Viele Leute haben ja auch mehrere Blogs. Ich
jetzt
in Zukunft auch, denn als Autor habe ich dann meine eigene Homepage, wie gesagt, fabianelfeld.com. Da werde ich sicherlich auch ein bisschen anders auftreten als in diesem anderen Blog, das ich rein zum Spaß betreibe und wo ich alles reinschreibe, was mir gerade so gefällt. Vom Reisebericht über das Gedicht und den Fortsetzungsroman bis hin zu religiösen und politischen Ausarbeitungen.
Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie du dich in die einzelnen Figuren reindenken kannst. Mhm. Ich habe mir überlegt, wie macht er das? Kennt er die alle oder hat er da irgendjemand schon jetzt im Visier ganz genau und wann tauche ich da auf? Nee, es ist, ich fand das wirklich sehr, sehr interessant. Wie machst du das? Hast du da ein Rezept?
Ja. Ich weiß nicht, das ist einmal ist das ein Stück weit eine Krankheit von mir, die, glaube ich, auch manchmal, du hast vorhin meine Kollegin Katrin Prenzel erwähnt als Geschäftsführerin bei uns bei Teraske. Und die ist da wiederum ganz anders. Wenn ich mit einem Lieferanten zum Beispiel über einen Preis verhandle und der mir irgendwas erklärt und mir dann sagt so und so und deswegen können wir das nicht und das geht nicht, dann sitze ich immer erstmal da und denke, ach ja, das leuchtet mir ein, das kann man dann ja wirklich nicht machen. Aha. Dann, manche Leute sagen, what would Jesus do? Ich denke in dem Moment, what would Katrin Prenzel do? Und denke dann, ja gut, okay, der kann das vielleicht wirklich nicht und weiß jetzt nicht, wie es geht, aber ich darf nicht zulassen, dass sein Problem zu meinem Problem wird und dann muss ich halt sehen, das ist unsere Forderung und sehen Sie mal zu. Und einmal, das ist einfach eine Neigung von mir, ich versuche zu verstehen, was andere Menschen zu dem treibt, was sie tun und warum sie das sagen, was sie sagen. Außerdem hilft natürlich Recherche. Es gibt ein, oh Gott, ich komme jetzt nicht auf den Titel, es gibt aber ein sehr schönes Buch über Serienmörder, das ich mal gelesen habe, das auch sehr interessant war, das eben auch aufzeigt, wie typischerweise die Vorgehensweise von männlichen, von weiblichen Serienmördern variiert. Womit ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass Männer und Frauen da grundsätzlich von sich aus verschieden wären. Das hat sicherlich viele kulturelle Hintergründe, sowie natürlich einfach den Aspekt, dass Männer tendenziell stärker sind als Frauen. Also rein physisch. Eine Frau ist in der Regel nicht in der Lage, einen Mann sich ohne Waffe zu unterwerfen. Umgekehrt geht das schon eher mal. Außerdem haben Männer, vielleicht das wieder eher kulturell bedingt, andere sexuelle Fantasien. Und gerade die spielen ja häufig eine Rolle bei Serienmördern.
Also mir gefällt es so gut, wie du an die Dinge rangehst. Ja. Du hast eben gar keine Grenzen. Ich habe noch einen Freund, den Andreas Mankel, viele Grüße, wenn er es mithört. Das ist auch so ein Typ, der ist Weltreisender und hat wirklich fast alles auf der Welt schon gesehen. Wir sind auch zusammen sehr viel unterwegs. Und bei dem fällt mir genauso etwas auf, was du auch hast, was du ausstrahlst. Sehr unbefangen, ganz wenige Vorurteile. Du gehst an die Sachen ran und nimmst immer eine andere Perspektive ein. Ich meine auch, dass es so vielleicht Grundbedingung ist, ne?
Das hilft natürlich. Also wie gesagt, man muss die Figuren verstehen und ich würde sogar sagen, man muss sie mögen, damit man über sie schreiben kann. Also mir zumindest geht es so. Wenn ich jemanden nicht leiden und nicht verstehen kann, wenn jemand jetzt wirklich einfach nur so ein holzschnittartiger, cartoonhafter Bösewicht wäre, könnte ich nicht sinnvoll drüber schreiben, kann ich auch als Zuschauer oder als Leser nicht ernst nehmen.
Da hatte ich natürlich so eine etwas ambivalente Beziehung jetzt zu der Eleanor, als die schon, also da sehr krass, ich nehme das jetzt nicht vorweg, aber der Anfang ist schon sehr krass und dann hat man ja erstmal das Bedürfnis, sich auch so ein bisschen zu identifizieren. Wunderbar beschrieben, wie du sie in ihrem Haus beschreibst und dann ach, klasse einfach. Und aber dann kommt so ein Break, von dem ich jetzt nichts verrate. Da hatte ich dann Schwierigkeiten, mich zu identifizieren, aber ich war natürlich neugierig, wie geht denn das jetzt weiter? Wie bist du denn so auf so einen Einstieg gekommen? Das würde mich, hat mich da, wie kommt man denn jetzt so da drauf?
Ja gut, der Einstieg ist einmal Ihr Haus am Fjord.
Ja.
Das kann ich nicht mehr genau sagen, wie ich darauf kam. Ich wusste immer, dass Lenore Skandinavierin sein sollte.
Okay.
Das passte für mich einfach ins Bild. Das fand ich richtig. Und klar, bei Skandinavien denkt man natürlich zuerst mal an die Fjorde. Das dazu. Dann hatte ich ja gesagt, Lenore ist auf der einen Seite eine Soziopathin. Sie ist aber auf der anderen Seite deshalb jetzt kein Roboter. Es ist jetzt nicht so, dass sie gar keine Gefühle hätte. Und das habe ich versucht, in dieser ersten Szene zu zeigen. Und ich glaube, das gehört eben auch dazu. Wenn ich sage, man muss die Figuren verstehen und man muss sie mögen, dann heißt das ja nicht, auch das Identifizieren heißt ja nicht, ich bin wirklich eins mit dieser Figur. Diese Figur ist genauso wie ich, sondern dazu gehört ja eben gerade auch wahrzunehmen und vielleicht auch erstmal schockiert zu sein, dass dieser andere Mensch eben auch völlig anders ist als ich in mancher Hinsicht. Das ist ja im Grunde sozusagen der erste Schritt zum Verstehen, der ja vielen Menschen, wenn man so mal in öffentlichen Debatten zuhört, nicht gelingt, nämlich anzusehen, dass andere Menschen durchaus mal was anderes denken und empfinden können als man selbst.
Ja, richtig, richtig, das auch zuzulassen.
Ja.
Das finde ich auch, das ist mir auch aufgefallen. Ja, warum sitzen wir hier? Der Thomas war so nett, uns das Mikrofon mal schnell eben in die Hand zu drücken und uns dieses ganze Ding mal alleine als freies Interview mal durchgehen zu lassen. Das finde ich unheimlich nett, sehr, sehr vertrauensvoll. Vielen Dank nochmal, Thomas, dafür. Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen erstmal was Neues sagen können. Jetzt, bevor wir weitermachen, noch eine Musik dazu. The Day You Hold My Hand. Auch ein Stück von unserer Band Feel. Viel Spaß.
Than my best friend, you're my temptation, my superstar. It's a feeling when you touch my face. It's your gaze which tells me you will. Your words and your breathtaking walks. It's you if you give me a thrill.
It's your grace which attends me, you will. Your words and your breathtaking voice. It's you as you give me a thrill. The way you show me a smile turns me on as before the next dance. Your dreams will come true for a while. It's not just a lonesome romance. Shows me one thing that will never end till the end of the line. Can you hold my hand? Feel the love so divine. Shows me one thing that will never end till the end of the line. Can you hold my hand?
Ja, hier sitzen ja sozusagen zwei Künstler zusammen, wenn man das mal so nennen darf. Der Fabian Elfeld und ich als Helfried Hofmann, als Musiker und auch Grafiker. Und so haben wir uns auch hier kennengelernt. Ich möchte nochmal in eigener Sache ein paar Sachen sagen zu der Musik, die wir produziert haben. Das ist ganz interessant. Wir sind mit unserem Titel Our Tomorrow's Today, den wir hier auch für ein großes Transportunternehmen geschrieben haben, witzigerweise, aber im Prinzip war das gar nicht, wir haben das für die nächste Generation geschrieben, doch sehr erfolgreich mittlerweile unterwegs, sodass wir da beschlossen haben, nochmal eine ganz eigene Sendung draus zu machen. Wir wollen euch aber jetzt mal die ganz aktuelle Version vorstellen, die wir mit einem französischen Sänger, der witzigerweise Yannick heißt, ich glaube marokkanischer Herkunft, aber längst Franzose und ich glaube demnächst auch Deutscher oder wie auch immer, spricht auf jeden Fall schon sehr gut Deutsch und er hat den Rap-Part, der in dem Stück vorkommt, einfach mal umgeschrieben ins Französische und wir haben gedacht, hoffentlich stimmt das, wie es auch gemeint ist. Und hört mal rein, wie ihr den Song findet. Our Tomorrow is Today.
Okay, yeah! Come on! Listen!
Well, take a little rock and push the road. Here's someone to talk to. Come on, listen to their souls. And feel the inspiration. Let us understand. There's a whole generation living hand in hand.
Il est temps de passer en nouveau quelque chose au début. J'en fais aujourd'hui pour les essais d'hier. Peut-être que le climat a planté pour longtemps. Nous avons passé aux générations pionnances.
Oh, could you please explain your arguments and why? Come on and change your plan, baby. We don't get a second choice. Our world turns upside down. Let's take a turn on the wheel and take control of the town. It's for real. Oh, please don't waste our time. But take a look what's going on. We need to change our minds, babe, before the same old things go on. Oh, no more words to say. Oh, tomorrow is today.
Tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today.
So, das war der Song. Aber wir sind jetzt natürlich hier nicht nur bei Musik, sondern wir sind jetzt hier auch ganz klar beim Thriller, bei Fabian Elfeld, seinem neuen Thriller. Obwohl, so ganz neu ist er ja nicht. Ne? Wann hast du den, du hast gesagt, 2004 hast du den geschrieben?
Ja, 2004 habe ich angefangen. Also sowas zieht sich ja ein bisschen hin, gerade wenn man nebenbei schreibt und nicht hauptberuflich. Also ich glaube, so fertig im Sinne von letzte Szene ist geschrieben, war er dann 2006 ungefähr. Dann lag er eine ganze Weile in der Schublade und ich habe andere Sachen geschrieben. Und ich meine, 2011 habe ich dann angefangen, die Sache nochmal ernst zu nehmen. Könnte auch schon 2010 gewesen sein. Da habe ich es dann als Fortsetzungsroman in meinem Blog veröffentlicht und dabei dann auch natürlich nochmal überarbeitet. Das kann man auch gar nicht anders. Wenn man was so lange nicht gelesen hat, dann fallen einem so viele Dinge auf, die einem rückblickend dann total unangenehm sind und wo man sich fragt, wie konnte ich die damals schreiben? Und danach dachte ich dann, oh Mensch, jetzt ist er ja eigentlich ganz gut geworden. Guckst du doch mal, ob den jemand veröffentlichen will. Ja. Wollte niemand, dann habe ich nochmal eine Lektorin befragt, ob die ein paar Ideen hat. Die hat mir viele nützliche Anregungen gegeben. Und weil den danach immer noch niemand veröffentlichen wollte, habe ich gedacht, jetzt machst du es einfach selbst. Wie gesagt, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ging in die Richtung, die Protagonistin sei nicht Identifikationsfigur genug. Das kann ich nachfühlen, das nehme ich niemandem übel. Und ich bin gespannt, ob ich vielleicht trotzdem ein paar Leser finde, die Freude an der Geschichte haben, so wie ich.
Ja, also ich hatte schon richtig meinen Spaß dabei, als ich das gelesen habe. Und ich kann das nur empfehlen. Schaut euch mal bei Amazon um und oder auf YouTube und ihr werdet genug Hinweise finden. Discordia, das ist doch, hat das was mit der griechischen Mythologie zu tun oder woher kommt der Name?
Ja, tatsächlich, man kennt vielleicht eher Concordia.
Ja.
Was ja für Eintracht steht. Und ja. Im Griechischen gibt es auch den Begriff Discordia, der dann eben auf Deutsch sagt man Zwietracht. Ja. Das ist keine ganz wörtliche Übersetzung, weil es nur zwei sind. Es können ja auch ganz viele sein. Und ich kenne den Begriff so richtig in den aktiven Wortschatz dank Stephen King, der in seiner Dark Tower, nee, Trilogie ist es gar nicht. Es fing mit drei Büchern an, es sind, glaube ich, am Ende 7 oder 8 geworden in seiner Dark Tower-Geschichte. Discordia als sozusagen die Kraft für die Zerstörung und den Verfall in der Welt etabliert. Und dieser Begriff spielt da auch eine sehr zentrale Rolle. Und ich mag dieses Wort einfach. Und mehr oder weniger aus Spaß habe ich dann, als ich einen Namen für das Unternehmen suchte, für das man so als Auftragsmörderin arbeitet, habe ich dann gedacht, nehmen wir das doch mal. Und irgendwo ist das dann hängen geblieben.
Ja, ach so, ich hatte schon gedacht, es kommt, wir verraten ja nicht zu viel, wenn wir die Protagonistin jetzt ein bisschen charakterisieren, dass die auch ein Problem hat. Das hast du ja vorhin schon mal angedeutet.
Ja.
Ne? Und ich hatte gedacht, dass sich der Titel auch auf ihr physisches Problem bezieht.
Auch da passt er rein, in der Tat. Der Arbeitstitel des Werks war ja allerdings auch gar nicht Discordia, das hieß ursprünglich einmal Nimmermehr.
Ja.
Es finden sich auf das besagte Gedicht ebenfalls auch ein paar Anspielungen, nicht zuletzt natürlich der Name von Lenore. Und auch, es gibt so eine Stelle, wo sie mit einem ihrer Opfer spricht und sie stellt sich dann eben vor und diese Person sagt, ach, das ist doch die Geliebte aus dem Gedicht von Edgar Allan Poe. Ja. Und Lenore sagt, ja, das ist richtig, ich bin aber eigentlich mehr wie der Rabe. Ich sitze irgendwann plötzlich auf ihrem Sims im Zimmer und sage, nimmermehr.
Ja, das kommt auch so rüber. Das ist, ja. Hat einen sehr schönen Tiefgang an diesen Stellen. Und da ist man dann immer froh, dass es kein Mainstream ist. Es löst sich immer, also so habe ich das dann mitbekommen, doch anders auf. Kannst du dir mal vorstellen, dass man diese Geschichte oder vielleicht auch diese kleineren, kürzeren Geschichten auch mal in der Tageszeitung wiederfindet, wo man sagt, jedes Wochenende mal, dann gibt es eine Fortsetzung, wäre doch mal was.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also dadurch, dass die als Fortsetzungsromane im Blog erschienen sind, sind sie natürlich auch schon ein bisschen auf kleine Kapitel und Cliffhanger geschrieben, die mir meine Leser auch gerne mal vorwerfen. Das sei immer zu spannend. Ich kann mir das sehr gut denken und wenn ich eine Tageszeitung finde, die da Interesse dran hat, klar, da würde ich mitmachen.
Also jetzt mal hier ein klarer Aufruf hier an alle Tageszeitungen, die uns, Redakteure, die uns hier hören können. Das ist, finde ich, eine klasse Idee. Das braucht man nicht nur fürs Sommerloch. Das passt immer rein und es verbindet sich hervorragend.
Ja, also mir tut eigentlich jede Tageszeitung leid, die noch keine Geschichte von mir veröffentlicht hat.
So sehen wir das auch. So, jetzt hier ein bisschen Musik und gleich sind wir wieder da.
Il est temps de passer en quelque chose de nouveau. Crier révolution, l'addition pour les petits fils. Le souci du demain, le side d'aujourd'hui. La folie gagne du terrain.
And there's a green revolution. It's a time to leave. This political confusion. Storm always starts with a breeze. Just Twitter, Facebook, and stay friends. Tell all the people, let them know. The beginning of the end, babe. And they'll be part of the show. Oh, please don't waste our time. We need to change our mind. No more words to say. Oh, tomorrow is today.
Tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today.
La révolution.
sitzen hier im Studio, es ist eine schöne Atmosphäre, wunderbar. Und wir haben das Mikrofon von Radio Tonkuhle in der Hand und dürfen das alles mal selber machen und dürfen auch ein bisschen improvisieren, so soll es auch ruhig klingen, damit das nicht ganz zu trocken wird. Ein bisschen Zuspiel, Musik von unserer Band Feel mitgebracht und mir gegenüber sitzt Fabian Elfeld, der sich nicht versucht hat als Autor, das wäre viel, viel zu wenig, sondern der es auch schon lange macht. Und den habe ich kennengelernt über meine musikalische Tätigkeit, mal über seine Firma, über sein Sanitätshaus in Hannover, was er dort führt und was nicht nur übrigens da ist, sondern das ist noch ein bisschen größer. Wir machen ja keine Schleichwerbung, das bringen wir ja nicht rein. Wir wollen ja heute darüber reden, was seine Beschäftigung sonst noch ist. Also er schreibt Thriller, er schreibt Romane, er schreibt, ich glaube, ist gar nicht auf so ein Genre festgelegt. Das haben wir ja vorhin schon mal, das finde ich eben halt auch so spannend. Wenn du jetzt eine Person charakterisierst mit einer ganz anderen Sprache, wie kommst du da drauf?
Mit einer anderen Sprache, also du meinst jetzt, wie die Figur sich ausdrückt, ne? Ja. Da muss man den richtigen Mittelweg finden. Also ich habe früher, gerade am Anfang, als ich gerade noch übte zu schreiben, na gut, man hört nie auf zu üben zu schreiben, da habe ich stark mit Dialekten und Akzenten gearbeitet, die sich dann auch intensiv in der Schriftsprache ausgedrückt haben und habe dann irgendwann gemerkt, das geht nicht. Das kam mir beim Schreiben schon immer albern vor, das beeinträchtigt die Lesbarkeit und es nervt halt auch einfach irgendwann. Da muss man dann behutsamer vorgehen. Und ich glaube, dass das heute in meinen Geschichten schon besser gelingt, in denen ich dann darauf achte, natürlich die Dialoge an das anzupassen, was die Figur sagen würde. Dabei, da hat mir die Lektorin sehr geholfen, bin ich immer noch manchmal zu umgangssprachlich, weil ich versuche so zu schreiben, wie Menschen tatsächlich reden. Und das funktioniert nicht. Wenn wer mal ein wörtliches Transkript von einer Rede gelesen hat, der weiß, dass man dabei blödsinnig wird, weil man halt vor lauter Es und Uns und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen gar nicht mehr versteht, was derjenige eigentlich sagen wollte.
Sind denn so per se, einfach nochmal so mein Interesse, die Sachen, die du so ganz am Anfang geschrieben hast, also ich meine jetzt nicht mit 16 Jahren, aber vielleicht so ein paar Jahre später, wie geht dir das da? Kommen da so ein paar Erfahrungen hoch? Sagst du, so schlecht war das gar nicht? Oder das finde ich ja völlig daneben. Wie ist das?
Ja, ich bin da schon manchmal angenehm überrascht. Also ich habe vor kurzem eine Kurzgeschichte, die ich früher mal geschrieben habe, wiedergefunden und fand die sehr schön. Es gibt da eine, die ist auch in meinem Blog, die heißt Mein sonderbarer Onkel Simon. Das ist eine eigentlich total bekloppte Kurzgeschichte. Ist eine der ersten, die ich überhaupt geschrieben habe. Die habe ich kaum verändert und fühle mich damit nach wie vor sehr wohl. Es geht um ein junges Mädchen, das in Südamerika entführt wird und dann ihren in eine andere Dimension verbannten Onkel herbeibeschwört, um sie zu retten, der das allerdings nun etwas anders geplant hat, weil der seine Befreiung jetzt für was anderes nutzen möchte, als seine Nichte zu retten. Das klingt jetzt relativ eigenartig, ist es auch, liest sich aber so als Kurzgeschichte ganz schön weg, wenn man auf die bizarreren Varianten davon steht. Das habe ich schon auf der anderen Seite, wenn ich gerade die längeren Sachen lese, dann merke ich schon hoffentlich, dass ich seitdem einiges gelernt habe. Und das ist eben auch der Kniff, wenn man lange Geschichten schreibt, so geht es zumindest mir, dann ist das Anstrengendste daran, nachher das alles zusammenzubringen, was man zwischendurch an Ideen hatte. Denn das Schlimme am Schreiben von Geschichten ist ja, man hat hier ein Detail und da ein Detail und da ein Detail und schreibt halt und schreibt halt und schreibt halt und irgendwann, 30 Seiten später, fällt einem dann plötzlich ein Moment, das, was ich gerade eben geschrieben habe, das passt nicht zu dem Detail, das ich da vor 30 Seiten erwähne. Wenn man Glück hat, merkt man es. Wenn man Pech hat, merkt man es einfach
gar nicht. Kann bei unserem Interview jetzt auch passieren, dass wir uns da irgendwo jetzt verhakt haben und schon wieder irgendwo eine Wiederholung drin haben. Aber das
genauso ist
es,
ja
auch als Leben.
Ja.
Wenn man irgendwo mal wieder einen Faden aufgreift und sagt, okay. Was ich so schön finde bei dir ist, du hast mir auch erzählt, dass du auch viel unterwegs bist, auch viel gereist bist.
Ja.
Und das interessiert mich natürlich auch, das interessiert bestimmt auch die Leser. Denn da steckt so viel Detailwissen mit drin. Das ist schon etwas, wo ich mir sage, Mensch, wo hat der das denn eigentlich alles her?
Ach, das sind so Dinge, die man eben aufschnappt. Also vieles recherchiere ich natürlich, wenn es in der Geschichte relevant wird. Vieles stellt sich dann als erstaunlich schwer heraus. Ich habe zum Beispiel gerade kürzlich für eine Geschichte raussuchen wollen, wie man eine MP5 zusammenbaut aus Einzelteilen. Und ich habe festgestellt, dass es diese Information nicht gibt. Zumindest nicht so ohne weiteres über Google. Das ist ja heute schon immer ein Schock, wenn man irgendwas bei Google eingibt und merkt, dass gar keine nützlichen Antworten kommen. Das ist so ein Beispiel für so eine Geschichte. Und ansonsten schreibt man natürlich auch Geschichten um die Dinge herum, die man eben kennt. Also wenn ich keine Erfahrungen selbst als Serienmaler gesammelt hätte, hätte ich das so nicht schreiben können.
Nee, das ist völlig klar. Ich hoffe, wir kommen ja heile noch raus. Aber
ja, wir haben ja drüber gesprochen. So ein paar Dinge schneiden wir hinterher wahrscheinlich raus. Ne?
Wir hatten hier die Schwierigkeit natürlich zu sagen, wir sind hier bei Radio Tonkuhle und spontan gefragt worden, macht doch euer Interview selber. Wir haben es gemacht. Ich hoffe, es ist einigermaßen was rübergekommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne, dann schaut auf die Website von fabianelfeld.com oder googelt das Ganze nochmal, ihr findet es bestimmt, ich hoffe, in der nächsten Zeit noch viel, viel häufiger oder auch bei Facebook. Wir werden mal gucken, vielleicht richten wir meine Facebook-Seite auch nochmal damit richtig ein.
Ja.
Dann, das wäre sicherlich auch nochmal sinnvoll, dass wir die sozialen Netzwerke ein bisschen bedienen. Wir haben ja festgestellt, wir nutzen das Internet intensiv und man kann es nutzen.
Ja.
Und hier ist also wirklich auch Transparenz gewünscht. Ne? Und wer überall mithört, NSA und wer auch immer noch, egal, alles gewünscht. Ihr könnt das alles wissen.
Dürfen auch gerne mein Buch kaufen.
Ich denke, die sind dann auch schwer inspiriert, was das betrifft. Ne? So, noch ein bisschen Musik und dann sagen wir erstmal schon mal Dankeschön an eure Geduld. Ne? Und ich hoffe, es rüberkommt, Fabian.
Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Okay, danke und tschüss.
Sometimes I will, when you're at my side, the time's standing still for more romantic nights. Don't be afraid, be strong enough. It's never ever too late to find a real true love. Love creates life we're living for. Ooh, it's so nice, baby, you've opened my that we have to pay. It's never ever too late to find a real true love that day. You're the one who let me see. You're the one who let me know. One deep inside of me, you're the one who shows me how. And the price is the high, baby, that we have to pay. How sunny day. Remember what we've got. Remember what we've learned. Remember all the rhythm. Remember and return. I'm home with the glow.
for our love that we made. Tell you, baby, that I, oh, sometimes I will. When you're at my side, all the time, standing still for more romantic nights. It's never ever too late to find reason.